möchte ja, dass der Staat Ninive zerstört würde. Mhm. Und Gott verteidigt seine Barmherzigkeit, indem er sagt, soll ich mich dieser Menschen nicht erbarmen, die kaum links und rechts unterscheiden können. Mhm. Also viele Menschen sind einfach nicht einsichtig genug oder eben sind verblendet, dass sie eben trotzdem sie nicht die richtige Disposition haben, die Barmherzigkeit Gottes irgendwie erreicht. Mhm. Dann heißt es, die glückselige Schuld. Das muss man immer wieder feststellen bei sich und bei anderen, dass auch Gott auf krummen Zeilen gerade schreiben kann, dass trotzdem man schuldig, sich schuldig gemacht hat und die Schuld bekennt und bereut, dass man auch sehen darf, dass daraus sogar Gutes entstanden ist. So weiß ich einen ganz konkreten Fall, wo aus einem Ehebruch ein ganz wertvoller Mensch hervorgegangen ist, der ausnahmsweise viel Gutes gewirkt hat. Mhm. Und dann von der Vergebung. Wir Katholiken, sage ich immer, sind benachteiligt. Wenn heute viele die Vergebung durch das Sakrament der Buße nicht mehr annehmen, was geschieht da mit ihnen? Sie mögen bereuen und alles, aber es ist an diese Bedingung geknüpft. Ohne die Beichte gibt es für einen Katholiken nicht Nachlass der schweren Schuld. Und das tut mir so weh, wenn ich daran denke, dass eben viele doch bereuen, aber nicht mehr bereit sind, zur Beichte zu gehen. Dankeschön und Gottes Segen. Mhm. Wiederhören.
Danke sehr, Pfarrer.
Dankeschön. Frau Oberlach, Sie können jetzt die Fragen eine nach der anderen beantworten.
Eben, also eigentlich ist nur etwas zu sagen zur dritten Frage, meine ich, mit dem Vergeben. Mhm. Bei der glückseligen Schuld, dazu hatte ich ja schon gesprochen, dass das hineingehört. Und das Erbarmen in Ninive, das ist eben so ein Text. Klar, vieles, was uns als Schuld vorkommt, ist gar keine, weil die Leute es nicht besser wissen. Ich habe mich tatsächlich beschränkt auf die, wo es gewusst wird. Und wo dann ja Gott erst recht noch einmal vergibt und das aufnimmt, nicht? Das ist schön, wie Gott da also diesen so etwas, also erbarmungslosen Propheten da zur Ordnung ruft. Er hätte ihn ja auch daran erinnern können, dass er selber nicht so perfekt ist, nicht? Das dort hineingehört. Aber beim Schluss mit dem Vergeben, mit der Beichte, also ich stimme dem einfach ganz zu, dass es betrüblich ist, dass gerade dieses Sakrament der Liebe Gottes, das uns Christus ja am Ostertag geschenkt hat, seinen Leuten, dass das so aus der Mode, also auf den Hund gekommen ist, dass es gar nicht mehr vorkommt, das ist schon betrüblich. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man sagen kann, auch gerade im Licht von Punkt 1 und 2, dass Menschen, die jetzt diesen Zugang zu diesem Sakrament verloren haben, dass denen ihre schwere Schuld behalten bleibt, sodass die dann alle verloren wären. Das kann ich nicht sagen. Ich muss sagen, wenn die wirklich bereuen, das vollziehen und es ihnen nicht mehr unmittelbar so zu vermitteln ist, es geht ihnen nicht ins Herz hinein, dass eigentlich jetzt auch nochmal das Bekenntnis im Sakrament dorthin gehört und nicht auch bloß eine allgemeine Bußandacht, dann sollte mich sehr wundern, wenn Gott hier nicht auch sein Erbarmen zeigt.
Das heißt, kann ich das so sagen, dass bei der Beichte ich dann die Garantie der Vergebung sozusagen habe, beziehungsweise dass auch der Ausdruck meiner Reue ist und dass ich damit zu Gott will. Aber wenn ich das nicht kenne, dann wird Gott bei einer großen Reue sehr wahrscheinlich mir genauso diese Vergebung zukommen lassen.
Die vollkommene Reue vergibt, also ist die Voraussetzung, also um die Vergebung Gottes anzunehmen. Gott vergibt ja bedingungslos. Dabei bleibe ich, habe von meinen Studenten so dieses Bild, Gott gießt seine Gnade in uns hinein und wenn wir natürlich ein Loch im Topf haben, fließt sie durch. Aber er gießt sie erst einmal, so wie an diesen schuldigen hohen Beamten. Auf der anderen Seite kann auch das Bußsakrament keine Garantie geben. Mhm. Das habe ich tatsächlich, das entsinne ich mich noch, dass ich das früher auch so als Kind dachte und dachte dann, aha, und dann kommt man also aus der Beichte raus und noch Kommunion auch und vollkommener Ablass und jetzt müsste man eigentlich überfahren werden und Pfeilgrad wäre man im Himmel.
Ist nicht so.
Bis ich dann irgendwann den Schock kriege, dass das nicht so ist, sondern dass es tatsächlich schon darauf ankommt, wie steht es mit meinem Herzen, wie weit bin ich dort also in der Selbstlosigkeit und der Liebe gewachsen. Aber tatsächlich, also keine Garantie, aber es ist der Weg, den Gott uns in Jesus Christus hat schenken wollen, wo eben man die Chance hat, weniger sich über sich zu täuschen. Denn mit der Reue ist ja so eine Sache. Ist es wirklich eine Reue oder ist es ein Bedauern darüber, dass ich mir da jetzt Kratzer auf meinem seelischen Lack zugefügt habe, hätte ich jetzt beinahe gesagt.
Mhm.
Wie viel ist dabei eigentlich so gekränkter Stolz und was da alles eine Rolle spielt, während diese unangenehme Situation es jemand anderen zu sagen, das ist ja der Punkt. Also die Leute sündigen ja vielleicht ganz gern, aber es hinterher jetzt zu bekennen, das ist der wunde Punkt.
Mhm.
Und das nicht einfach Gott, denn wem sage ich es denn, wenn ich das in meinem Herzen sage, sondern dass ich es wirklich jemandem sage. Das halte ich für ganz wichtig. Und dann kommt noch etwas dazu, was für uns Spätabendländer etwas schwierig ist, dass auch die Schuld und Sünde nicht bloß etwas mit mir und Gott zu tun hat, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind, ein Volk Gottes. Und durch meine Sünde und Lieblosigkeit schädige ich den Leib Jesu Christi, die Kirche, die Gemeinschaft. Ich versuche das, also man will noch sozusagen eine Gemeinschaft, wie zum Beispiel eine Hochschule oder eine Familie. Der Geist einer Familie, das Glück einer Familie hängt an der Liebe und an der Selbstlosigkeit jedes einzelnen Mitgliedes. Da müssen Dinge gar nicht bekannt sein, sondern sie wirken mit. Da finde ich so dieses Beispiel so wichtig, diese Sache, als es um Sodom und Gomorra ging, wo ja dann Abraham in einem hinreißenden Handel Gott herunterhandelt auf 10 Gerechte. Das ist ja wie auf dem Zug. Und dann, Gott sagt, gut, also wenn es 10 Gerechte gibt, wird Sodom und Gomorra nicht zerstört. Daraus folgt, jeder Bösewicht in Sodom und Gomorra ist nicht nur an seinem Tod schuld gewesen, sondern am Tod aller, denn wenn er der 10. Gerechte gewesen wäre, wären alle am Leben geblieben. Daraus ist dann bei den Juden dieser Gedanke des Minyan entstanden, also dass es 10 Leute sein müssen, die zusammen beten. Jeder kann natürlich alleine beten und soll auch, aber das offizielle Gebet müssen 10 sein. Und da gehört dann auch diese Geschichte von den 36 Gerechten hin, auf denen die Welt gründet. Also es geht nicht bloß um das, was man tut, sondern was man ist. Und dass wir viel mehr miteinander verknüpft und verbunden sind, als wir uns denken. Und dass deswegen auch einer Versöhnung mit der Kirche bedarf. Das ist ziemlich aus dem Bewusstsein der Leute weg. Ich, gar keine Vorwürfe an irgendwen, sondern ich stelle es nur fest. Und dass das wieder neu vermittelt werden müsste, dass es von dort her um eine Versöhnung geht, die war ja am Anfang der Kirchengeschichte, war das ja so, dass das öffentlich geschehen musste. Haben wir gesagt, nein, das wollen wir den Leuten nicht zumuten. Es gibt also die Ohrenbeichte und wir nehmen das in der Form. Aber dass diese Dimension mit hineingehört, des Zusammengehörens und des Versöhntwerdens und das wieder aufnehmen, das müsste wieder mal vermittelt werden. Das müsste auch mal gepredigt werden und so.
Professor Speck, vielleicht können wir nachher nochmal bei dem Thema weitermachen. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung aus Villingen, Herrn Gebert. Ich grüße Sie.
Guten Abend, Herr Professor Splitt.
Guten Abend.
Ich war 50 Jahre in der Kirche und habe immer gesucht, aber ich kann nicht mehr sehen die Wahrheit dort und auch Gott nicht mehr. Aber so, wenn Sie sprechen, so von der Barmherzigkeit Gottes und so, also das spricht mich an, also das lehne ich alles nicht ab. Also ich, ich suche die Wahrheit, ja. Ich suche die Wahrheit, ich kann sie nur nicht mehr finden, dort, wo ich sie gesucht habe und bin jetzt eben auf der Suche, ja. Ja, und da höre ich halt nur von der Kirche, ja, das nach dem Tod gibt es das Gericht. Da wird, also bei mir wird es mal heißen, wenn ich jetzt so sterbe, ja, der hat halt gesucht, aber es tut uns leid, der links, rechts oder noch Fegfeuer, ja.
Ja, ich meine, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Das eine ist ein Gericht oder nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie nicht in dieser Form der Mensch selber erstmal Bilanz über sein Leben zieht, wenn es hinter ihm liegt, und dass er auch vor Gott sich damit zu rechtfertigen hat, ob man das jetzt dann Gericht nennen soll und was die Leute mit diesem Begriff verbinden. Aber dass nicht ich selber über das Glücken und Gelingen meines Lebens und mein Gutsein bestimmen kann und auch nicht einfach die anderen Menschen, weil uns da keiner ins Herz gucken kann. Das scheint mir doch ziemlich evident zu sein. Also meine ich, stehe ich dann mit dem, was ich bin und geworden bin und getan habe vor Gott. Jetzt, und wie er jetzt richtet und beurteilt, da dürfen wir doch nun von Gott überhaupt nicht zu klein oder zu menschlich denken. Er ist barmherziger, als wir in unserer Unbarmherzigkeit mit uns selber oft umgehen. Und er ist zugleich heiliger und strenger und unerbittlicher und lässt natürlich auch keine faulen Entschuldigungen zu. Die kommen uns auch selber dann nicht mehr in den Sinn. Damit kann man hier vielleicht Menschen imponieren, in Grenzen sich selbst, aber eigentlich auch nicht. Also hoffe ich geradezu nochmal, dieses Gericht, von dem uns gesagt wird, dass es uns gerecht macht. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir eben, das hatte ich ja eben auch schon versucht anzudeuten, dass wir nicht alleine und so als Inseln und Atome vor Gott stehen, sondern dass Gott die Menschen als Menschheit will. Er will sie als Volk, als Gemeinschaft. Wir gehören ja zueinander.